Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im Diab-Info-Podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer Folge, die sich an alle Menschen mit Diabetes richtet. Denn unabhängig von der Diabetesform geht Diabetes mellitus leider mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Genau darum soll es heute bei uns gehen. Ich freue mich, als Gesprächspartnerin Frau Professor Dr. Szentrődi begrüßen zu dürfen. Sie ist ärztliche Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Stoffwechsel und klinische Chemie des Universitätsklinikums in Heidelberg. Hallo Frau Professor Szentrődi, es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen konnten und für diesen Podcast da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne mit der Frage starten, warum es für Menschen mit Diabetes so wichtig ist, sich mit dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen überhaupt zu beschäftigen.
Wie Sie eingangs gesagt haben, Diabetes erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ist im Grunde Todesursache Nummer eins für den Diabetes und einer der wichtigsten Risikofaktoren für eben kardiovaskuläre Ereignisse. Da fasst man zusammen eben zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und auch Gefäßverschlüsse in den größeren Gefäßen, die die Beine versorgen, und andererseits auch mikrovaskuläre Erkrankungen wie eben die Verschlüsse, die man an der Netzhaut entwickeln kann und an der Niere, die dann dazu führen, dass eben das Augenlicht verloren gehen kann oder der Visus verschlechtert wird oder auch die Nierenfunktion beeinträchtigt wird. Also der Grund, warum man den Diabetes gut einstellen möchte, ist zum einen, damit die Lebensqualität möglichst hoch ist und eben akute Stoffwechselentgleisungen nicht passieren. Und zum anderen möchte man, dass Patienten mit Diabetes lange und sehr gut mit hoher Lebensqualität leben.
Warum und wie wirken sich hohe Blutzuckerwerte auf die Blutgefäße aus?
Also wichtig ist zu sagen, der Diabetes soll gut eingestellt werden. Früher hat man das noch viel stärker betont, als wir das jetzt tun. Also wenn man sagt, der Diabetes soll gut eingestellt werden, meint man meistens der Blutzucker per se, weil der erhöhte Blutzucker ist ja das Hauptdiagnosekriterium für einen Diabetes. Wir wissen aber heute, dass das nur ein Faktor ist von vielen und gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Aber wie Sie schon sagen, ein erhöhter Blutzucker per se als Kennzeichen des Diabetes, der ist nicht gut für die Gefäße. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen schädigt ein hoher Zucker die Endothelfunktion, also die Zellen, die die Gefäße auskleiden. Die reagieren nicht so gut auf zum Beispiel Faktoren, die normalerweise dazu führen, dass sich diese Gefäßwände entspannen, sodass es leichter zu Verhärtungen der Gefäßwände kommt. Es können sich durch den hohen Zucker leichter Atherosklerosen bilden, also das LDL-Cholesterin wird eher oxidiert und das ist ein früher Schritt in der Entwicklung von Plaques. Hohe Blutzuckerwerte begünstigen auch die Entwicklung eines oxidativen Stresses und von subklinischer Entzündung. Und das alles sind Faktoren, die beitragen dazu, dass eben Gefäße steifer werden, weniger elastisch und leichter dann verstopfen können. Im Zusammenhang mit anderen Faktoren, wie eben wenn das Cholesterin hoch ist oder der Blutdruck langfristig schlecht eingestellt ist. Und zum anderen kann der hohe Blutzucker auch begünstigen durch die sogenannte Glukotoxizität, also durch einen direkt schädlichen Einfluss von Zucker auf das ganze System, dass sich eine Insulinresistenz entwickelt, also dass die Insulinwirkung nachlässt. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Komplikationen des Diabetes und eigentlich auch die Ursache dafür mit der reduzierten Bauchspeicheldrüsenfunktion, dass der Zucker dann ansteigt. Also das ist so ein Kreislauf, der aufrechterhalten wird durch eine schlechte Blutzuckereinstellung. Also wie gesagt, es ist wichtig, den Blutzucker gut einzustellen, aber wir sehen das heute differenzierter als früher. Früher dachte man sich, ja, ein hoher Blutzucker, das heißt dann eben Diabetes, also muss man beim Patienten, bei der Patientin mit Diabetes den Blutzucker wieder dorthin bringen, wo er normalerweise wäre. Also dachte man, der normale Blutzucker ist das gesündeste und dort muss das Ziel liegen für die Therapie. Heute weiß man, dass das nicht für alle Patienten gleichermaßen gilt. Also es gibt alte, gute Studien, wo randomisiert, also per Zufall zugeteilt wurde, ob jemand sehr gut und engmaschig kontrolliert und eingestellt wurde mit einem normnahen Blutzucker gegen eine etwas lockerere Einstellung. Und da hat man schon gesehen, dass Manifestationen des Diabetes, also Komplikationen wie eben zum Beispiel Veränderungen der Netzhaut am Auge oder auch die Entwicklung einer Einschränkung der Nierenfunktion deutlich reduziert waren, insbesondere bei Patienten, die relativ früh nach der Diagnosestellung gut eingestellt waren. Das hat dann auch einen Effekt, den man beobachten kann, 20 Jahre später, dass die, die zu Beginn der Erkrankung gut eingestellt waren, später auch noch profitieren. Später kamen dann aber Studien dazu, die so ein bisschen enttäuschend waren. Also wo man gesehen hat, wenn man andere Patienten hinzunimmt, beispielsweise Patienten, die einen Diabetes schon deutlich länger haben, also länger als 8 oder 10 Jahre, eine Zeit lang vielleicht auch sehr schlecht eingestellt waren, schon Komplikationen haben, wie beispielsweise schon mal einen Herzinfarkt hatten, dass sie gar nicht so sehr profitieren und sogar Schaden nehmen können, wenn man den Blutzucker zu niedrig einstellt. Und das hat einfach dazu bewogen, diese Daten nochmal kritisch zu beleuchten. Und da hat sich dann herausgestellt, ja, man hat schon eine gewisse Reduktion von zum Beispiel der Herzinfarktrate, aber die Sterblichkeit aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen ist eigentlich nicht signifikant zu reduzieren. Das heißt, wenn man früher dem Patienten gesagt hat, wenn Sie Ihren Zucker nicht gut einstellen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie einen Herzinfarkt bekommen oder dass man Ihnen später ein Bein abnehmen muss. Früher hat man ja wirklich so autoritär gesprochen, das darf man heute gar nicht. Dafür hat man auch nicht die Evidenz, sondern heute sagt man, man setzt sich mit dem Patienten zusammen, überlegt, was ist der Zielkorridor und den legt man dann gemeinsam fest, basierend auf diesen Studien und auch, was der Patient oder die Patientin selber will und was sie auch umsetzen kann, ohne beispielsweise schwere Unterzuckerungen zu haben.
Was sind die Folgen von Durchblutungsstörungen?
Also, wie gesagt, es kommt darauf an, welches Gefäß betroffen ist. Ob es die großen Gefäße sind, dann sind das die sogenannten makrovaskulären Komplikationen. Da können Herzkranzgefäße verstopfen und dann eben einen Herzinfarkt auslösen. Und in der Folge durch diese ischämische Kardiomyopathie nennt man die dann auch Herzinsuffizienz, also Herzschwäche und Herzversagen. Es können auch Gefäße, die das Gehirn versorgen, verlegt werden und man kann dann einen Schlaganfall bekommen. Und es können Gefäße, insbesondere der Beine, verlegt sein, sodass dann eben es zu Wunden kommt, die schwer heilen oder auch dazu führen, dass ein Teil des Fußes dann auch nicht mehr gut versorgt ist. Das sind sozusagen die großen Gefäße. Das Gleiche kann auch passieren bei den ganz, ganz kleinen Gefäßen. Das sind andere Mechanismen. Aber überall an allen Organen gibt es die sogenannte letzte Wiese, die dann etwas schlechter versorgt ist. Das hat dann eben andere Mechanismen, auch eben diese Endothelfunktion, dass Gefäße nicht ausreichend aufmachen. und die Sauerstoffversorgung in diesen Bereichen dann nicht gut ist. Und das kann natürlich im Herzen auch passieren, so dass dann eben periphere Bereiche vom Herzen nicht gut versorgt sind und dann bei Situationen, wo ein erhöhter Energiebedarf oder Sauerstoffbedarf vorliegt, schlechter versorgt sind und schlechter pumpen kann. Das wäre dann zum Beispiel, wenn das gleich große Gefäß bei einem Diabetespatienten verlegt wird im Vergleich zu einer stoffgesunden Person, dann kann das gleiche Infarktareal später schlechter kompensiert werden, sodass bei gleichem Infarkt dann der Langzeitverlauf, die Besserung der Herzfunktion danach auch schlechter sein kann. Und insbesondere auffällig ist es natürlich bei den feinen Verästelungen der Netzhaut und der Niere, wo man dann auch direkt eine Einschränkung der Organfunktion sieht. Also dass eben die Sehschärfe nachlässt, Gesichtsfeldausfälle passieren können durch Einblutungen oder auch, dass die Nierenfunktion nachlässt.
Erhöhen neben der Diabeteserkrankung noch weitere Faktoren das Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden?
Ja, auf jeden Fall der Lebensstil auch. Ein Punkt, der eigentlich fast am allerwichtigsten ist, ist das LDL-Cholesterin, also die Hypercholesterinämie, die muss man unbedingt angehen. Also wenn man weiß, man hat einen Diabetespatienten vor sich, insbesondere wenn der Diabetes dann schon auch länger andauert, muss man unbedingt das kardiovaskuläre Risiko erfassen. Da gibt es Tabellen, wo einfach Faktoren eingehen, die man erheben kann, eben das Geschlecht, das Alter, Raucherstatus, liegt ein Bluthochdruck vor und wie hoch ist jetzt das Cholesterin? Und danach errechnet man das Risiko, dass so jemand eben ein Ereignis ausbildet und danach kann man dann festlegen, wo oder muss man festlegen, wie niedrig das Cholesterin liegen muss, um das Risiko zu reduzieren. Und da wissen wir, dass wir gar nicht gut sind in Deutschland, obwohl eigentlich die gesunden Versorgung sehr, sehr gut ist, sind ungefähr 60% der Patienten, die ein zu hohes Cholesterin haben, gar nicht in Betreuung. Also wissen gar nicht, dass sie nicht im Zielbereich sind. Und selbst jene, die dann auch eine Therapie haben, da liegen viele gar nicht im Zielbereich. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Das hat auch damit zu tun, dass die Leitlinien sich verändert haben. Also dass die Cholesterinwerte, die die Leitlinien fordern, immer niedriger angesetzt sind und dass man da auch einen großen Schulungsbedarf hat bei den Patienten, aber natürlich auch bei den behandelnden Ärzten. Und auch weil natürlich die Aufklärung sehr gut sein muss. Das Risiko, das fühlt man ja nicht. Und es ist dann doch teilweise eine Einschränkung, wenn man Medikamente nehmen muss, manchmal die vielleicht auch gar nicht so gut verträgt. Möglicherweise auch die Gesprächssituation mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin nicht so gut ist, dass man das als Patient auch überhaupt ansprechen möchte. Und dann einfach die Therapie verstärkt wird, obwohl eigentlich vielleicht das Medikament noch gar nicht genommen wird. Also das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen, warum wir da so schlecht sind im Erreichen der Leitlinien. Aber das Cholesterin ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das Zweite haben wir auch schon erwähnt, der Blutdruck. Da ist es ähnlich. Also wir müssen den Blutdruck sehr gut einstellen. Wir müssen aber dem Patienten Zeit geben, weil es am Anfang gar nicht angenehm ist, wenn man einen hohen Blutdruck gewohnt ist, den zu senken, wenn man das zu schnell macht. Man fühlt sich müde, abgeschlagen, die Konzentration ist nicht gut und da kann es schon vorkommen, dass man sagt, nein, das tut mir nicht gut, ich setze das wieder ab. Man muss das sehr gut aufklären und das auch möglichst langsam machen, sodass der Patient, die Patientin die Möglichkeit hat, sich da nach und nach dran zu gewöhnen. Und dann natürlich Raucherberatung ist sehr, sehr wichtig. Da sind wir eigentlich im Vormarsch. Wir sehen, dass die Anzahl der Raucher zurückgeht, insbesondere bei den Männern. Andererseits bei den Frauen weniger stark zurückgeht. Da müssen wir auch drauf achten. Und dann, so wie Sie sagen, Lebensstilmaßnahmen, die sind auch sehr wichtig. zum einen die Gewichtsreduktion und zum anderen die sportliche Aktivität. Also beide eigentlich unabhängig voneinander. Selbst wenn jemand sagt, das ist mein Gewicht, ich bin übergewichtig, ich komme da nicht runter, ist es immer noch von Vorteil, wenn eben sportliche Aktivitäten aufgenommen werden. Ist besser, als wenn jemand normalgewichtig ist und gar keinen Sport macht.
Zur Bewegung. Wo sollten Patientinnen und Patienten beginnen? Was ist zu viel? Worauf sollte man achten? Wann kann es gefährlich werden?
Also beginnen müsste man mal mit der Anamnese. Wie sieht's denn eigentlich aus? Man hat ja manchmal Patienten, die sagen, nö, ich mache keinen Sport, ich fahre nur jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Also dass man einfach mal festlegt, vielleicht ist da schon ganz gut Aktivität da und auch die erfasst, die wirklich gar keinen Sport machen, im Sinn von zumindest leichter körperlicher Aktivität. Also es gibt da so Kennzahlen, die man verwenden kann, die heißen METS, also Metabolic Äquivalent Unit, wo man sagt, na ja, also eine leichte sportliche Aktivität, die hat dann eben so 1,6 bis 2,9 Metz bezogen auf, was man hat an körperlicher Aktivität, wenn man eben nur ruhig da sitzt. Und das, was man empfiehlt, ist eigentlich so 150 Minuten moderates Training. Das sind so 3 bis 6 Metz und entspricht so ungefähr einem forcierten Spaziergang. Und was auch möglich ist, natürlich 75 Minuten intensiv. Das wäre dann eben über 6 Metz, wo man sagt, da geht man auch schon moderat oder auch schnell joggen zum Beispiel. Und wenn jetzt jemand über 10 Metz schafft, also sich richtig ausbelasten kann, dann kann man sagen, ist eigentlich das kardiovaskuläre Risiko sehr niedrig. Und das, was wir wissen, ist, es muss gar nicht ein Sport sein, den jetzt ein Sportmuffel, sagen wir mal so, ablehnt. Also es gibt ja oft Patienten, und wir wissen, dass das beim Diabetes häufiger ist, die nicht so einen Drang haben, sich körperlich zu betätigen. Also die jetzt nicht so die Freude am Sport verspüren, die auch gar nicht den direkten Benefit spüren. Es gibt ja Menschen, die machen Sport und fühlen sich währenddessen und direkt danach schon sehr wohl. Andere müssen sich da eher hinquälen. Und da ist es uns als Ärzten wichtiger, dass jemand etwas für sich findet, das Spaß macht, dass der oder diejenige dann auch wirklich langfristig beibehalten kann, als dass sich jemand dann irgendwo hinquält und gar keine Freude dran empfindet. Und da wissen wir, dass eine Steigerung von ich tue gar nichts auf, ich gehe 3-mal in der Woche spazieren, einfach den riesen Benefit bringt. Also das macht den Sprung aus, der wichtig ist, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Und was darüber hinaus noch passiert, ob dann jemand wirklich forciert Fahrradfahren geht, Krafttraining macht, das bringt natürlich additiv immer noch mehr. Aber das ist nicht unbedingt das, was wir fordern, gerade bei jemandem, der erst mal sich dran gewöhnen muss, sportlich aktiv zu sein.
Thema Ernährung. Gibt es eine besonders herzfreundliche bzw. eine herzunfreundliche Ernährung?
Ja, also es gibt viele Studien, wo randomisiert untersucht wurde, ob eine bestimmte Diät sich positiv auswirkt auf kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und es gibt auch einige Studien, die Endpunkte untersucht haben. Endpunkte heißt eben schwerer Herzinfarkt, Tod aufgrund eines schweren kardiovaskulären Ereignisses, Amputationsrate, Schlaganfall oder eben solche kombinierten Endpunkte. Und im Endeffekt ist es ja das, was wir verbessern wollen. Und wie Sie sich denken können, ist das ganz schön schwer zu untersuchen, weil die meisten Diätinterventionen dauern etwa 6 Monate. Die sind ja intensiv begleitet mit Ernährungsberatung und müssen gut kontrolliert sein, so dass man auch wirklich nachweisen kann, dass die Diät eingehalten wurde. Wenige Studien sind dann auch wirklich über 2 Jahre, was eigentlich notwendig ist, wenn man wirklich einen Endpunkt auch untersuchen möchte. Und da sieht man, dass zum einen durch zum Beispiel mediterrane Diät oder die sogenannte DASH-Diät, wo eben abgezielt wird darauf, dass der hohe Blutdruck positiv beeinflusst wird, dass sie zumindest kardiovaskuläre Risikofaktoren positiv beeinflussen, also das Gewicht, der Blutdruck und eben das Cholesterin. Und es gibt auch ein paar Hinweise, dass auch Herzinfarktraten positiv beeinflusst werden. Aber die Evidenz ist nicht so stark, dass man sagen kann, die eine Diät hilft, die andere nicht, weil man auch sagen muss, der Gewichtsverlust, der meist einhergeht mit so einer Diät, der hat oft so einen starken Effekt auch auf die Insulinsensitivität und auf alle anderen Faktoren, dass man das gar nicht gut auftrennen kann. So dass man gute Daten jetzt hat eben dafür, dass man sagt, Gemüse sollte viel verzehrt werden, möglichst unprozessierte Nahrungsmittel, Früchte, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe, möglichst wenig gesättigte Fettsäuren, viel Fisch, Nüsse, Geflügel. Also das, was man eigentlich so auch hört, und das möglichst dann aber langfristig im Sinne einer Lebensstiländerung für viele, viele Jahre. Also das ist assoziiert, auch rückblickend, positiv assoziiert, epidemiologisch gesehen, damit, dass die Menschen mit und ohne Diabetes länger gesund bleiben und weniger Ereignisse haben. Was die kurzfristigen Interventionen anbelangt, gibt es natürlich auch andere Interventionen, die gut helfen, Gewicht zu reduzieren. Da gibt es zum Beispiel auch die ketogene Diät, die manchen leicht fällt, weil sie ein höheres Sättigungsgefühl vermittelt. Oder auch proteinreiche Diäten, die funktionieren auch oft gut, eben kurzfristig gut Gewicht zu verlieren. Dann gibt es ja diese das intermittierende Fasten, wo man eben eine bestimmte Zeit des Tages keine Nahrung aufnimmt. Und das alles trägt dazu bei, dass man dieses Kaloriendefizit, das eigentlich notwendig ist, um auch einen positiven Effekt zusätzlich über den Gewichtsverlust herbeizuführen, von irgendwas bei 400 bis 800 Kalorien pro Tag aufrechtzuerhalten. Also es sind irgendwie zwei Paar Schuhe. Das eine ist kurzfristig, um mal sozusagen diesen Kreislauf, den wir vorhin erwähnt haben, zu durchbrechen, Gewicht zu verlieren, die Insulinsensitivität zu verbessern, die glykämische Kontrolle, also die Blutzuckereinstellung zu verbessern. Und das andere ist das, was kann man tun, um eben das Gewicht dann gut zu halten und allein durch die Ernährung bei stabilem Gewicht auch diese Faktoren positiv zu beeinflussen.
Wenn schon Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System diagnostiziert sind und man vielleicht auch schon Medikamente nehmen muss, hat man dann die Möglichkeit, wenn man sich an das Thema Ernährung und Bewegung macht und das auch eine gute Zeit, also langfristig durchhalten kann, gibt es dann die Möglichkeit, dass man die Medikamente wieder absetzen kann?
Also wenn jemand schon ein Ereignis hatte, dann rutscht er automatisch schon oder diejenige in eine höhere Risikogruppe. Das heißt, diese Personen haben per se ein höheres Risiko als vor diesem ersten Ereignis, noch etwas zu entwickeln. Es gibt dann auch Medikamente, die insbesondere für die Sekundärprophylaxe wichtig sind, wie zum Beispiel das Aspirin. Aber es gelten auch andere Zielwerte, zum Beispiel eben bezogen auf das Cholesterin, so dass dann das LDL-Cholesterin unter 70 oder vielleicht sogar unter 55 Milligramm pro Deziliter liegen muss oder vom Ausgangswert um 50% gesenkt werden muss. Und da wissen wir, dass wir das über die Diät oft nicht schaffen. Das heißt, über Diät schaffen wir meistens so ungefähr, je nachdem wie unter Anführungszeichen schlecht wir uns davor ernährt haben, 20% Senkung des LDLs ist oft möglich, mehr meistens nicht, da es doch genetisch auch sehr festgelegt ist, wo das LDL-Cholesterin liegt. Und da ist es dann wichtig, dass man eine cholesterinsenkende Therapie hat, insbesondere wenn man eben diesen Zielbereich nicht erreicht. Trotzdem, so wie wir vorhin erwähnt haben, Sport ist sehr wichtig und wie gesagt, die gute Ernährung zusätzlich, die kann schon sehr gut beitragen, um das nächste Ereignis zu verhindern. Man spricht ungefähr von einer 50-prozentigen Reduktion des Risikos bei optimaler Lebensführung.
Welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben bei Menschen mit Diabetes die größte Bedeutung? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den Typen?
Wir sprechen ja heute gar nicht mehr von Typ 1 und Typ 2, sondern von noch mehr Untertypen. Das hat damit zu tun, dass wir eben etwas enttäuscht waren über diese großen Studien, wo sehr viele Patienten untersucht wurden und wo oft gar kein signifikantes Ergebnis rauskam. Also wo man zugeben musste, dass eine Maßnahme, die man ergriffen hat, nicht signifikant allen geholfen hat. Und das hat uns dazu bewogen, genauer hinzusehen, um herauszufinden, wer profitiert denn nun von dieser Maßnahme, wer braucht die Maßnahme vielleicht nicht und wer braucht vielleicht eine andere. Und durch verschiedene mathematische Modelle hat man da so ungefähr 5 Subtypen rauskristallisiert und da ist tatsächlich ein Subtyp dabei, der sogenannte schwer insulinresistente Diabetes, der recht früh ein kardiovaskuläres Ereignis, und zwar insbesondere jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankung im Sinn des Herzinfarkts entwickelt. Und das sind schon Patienten, auf die wir uns besonders konzentrieren müssen, wenn wir diese verhindern wollen. Es gibt dann auch einen anderen Typ, den schwer insulindefizienten Diabetes. Der fällt auf dadurch, dass von Anfang an zu wenig Insulin ausgeschüttet wird, im Gegensatz zum schwer insulinresistenten, der eigentlich fast zu viel Insulin ausschüttet. Und die haben eher ein Problem, eben den Blutzucker zu senken, durch eine Schädigung der Bauchspeicheldrüse. Interessanterweise haben diese Patienten häufiger eher ein Problem hinsichtlich Neuropathie, also eigentlich eher etwas, was man der mikrovaskulären Schädigung zuschreibt und auch unabhängig davon eben eine Nervenschädigung, die früher auftritt bei diesen Patienten. Und auf die zwei muss man sich fokussieren, während andere Subtypen manchmal auch recht mild verlaufen, die man vielleicht auch ein bisschen weniger einschränken muss.
Von diesen verschiedenen Subtypen des Diabetes und auch Prädiabetes spricht man ja aktuell immer mehr. Das kommt immer mehr auf, das Thema. Aber da fragen sich sicher auch die Patientinnen und Patienten, inwieweit das bereits umgesetzt wird. Kann man wirklich schon den Diabetologen, Diabetologin fragen, zu welchem Typ man zugeordnet wird?
Ich glaube, so wie Sie sagen, also viele sprechen darüber. Wir haben es auf dem Diabetes-Kongress schon vor 2-3 Jahren gehört und eigentlich beschäftigen sich alle klinischen Diabeteszentren mit dem Thema. Diese Subtypen, die haben sich herauskristallisiert in verschiedensten Kohorten, wurden also in unterschiedlichen Kohorten bestätigt und lassen sich einerseits durch genetische Marker und durch die Fettverteilung feststellen, andererseits durch relativ einfache klinische Merkmale, also HbA1c, der Langzeitblutzucker, dann der BMI, also wie das Körpergewicht bezogen auf die Körpergröße ist, wie alt jemand ist bei der Diagnose des Diabetes, liegen Autoantikörper vor, ja oder nein, und dann etwas, was vielleicht nicht so sehr im klinischen Alltag erhoben wird, ein Parameter, der aus dem nüchternen Blutzucker und dem nüchternen Insulin berechnet wird, der einerseits etwas aussagt über die Insulinresistenz, also wie viel Insulin muss ich ausschütten, um den Zucker zu senken, und andererseits über die Beta-Zellfunktion, also wie gut die Bauchspeicheldrüse imstande ist, Insulin auszuschütten. Und ich glaube, dass haben jetzt nicht nur die Diabetologen, sondern auch alle Hausärzte schon gehört und irgendwie implementiert. Man muss aber dazu sagen, bislang haben wir keine Interventionsstudie, die ausreichend Evidenz bietet, dass wir diese Subtypen unterschiedlich behandeln. Und eigentlich, wenn man sich unterhält mit Hausärzten, Diabetologen und auch überlegt, was man selber die letzten 20 Jahre gemacht hat, im Grunde intuitiv tat man das vorher auch schon. Also es ist nicht so, dass jetzt alle überrascht sind, dass es Patienten gibt, die insulinresistent sind und relativ schnell dann auch Probleme entwickeln. Das hat man eigentlich in der klinischen Erfahrung früher auch schon gesehen. Aber durch diese Studien wird das nochmal untermauert, dass wir hier sehr gespannt sind, was in den Interventionsstudien rauskommen wird und dass das irgendwann mal dann auch in den Leitlinien auftauchen wird. Im Moment haben wir die Evidenz nicht, so dass man sagen muss, ein Hausarzt muss das noch nicht erheben, sondern wird sich ohnehin gründlich auseinandersetzen, so wie auch der Diabetologe mit den klinischen Merkmalen, die jemand hat, und eben versuchen, das Risiko festzustellen und entsprechend Maßnahmen zu ergreifen.
Gibt es Unterschiede in der Vorbeugung oder in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den verschiedenen Diabetesformen? Werden Personen mit Diabetes zum Beispiel im Rahmen des Disease-Management-Programms, also DMP-Programms, regelmäßig auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht?
Ja, also auf jeden Fall. Dazu ist es ja auch da und das wird sowohl von Ärzten als auch Patienten sehr gut angenommen und hat auch dazu geführt, dass sich die klinische Versorgung des Diabetes in Deutschland verbessert hat. Es werden regelmäßig, also einmal im Jahr, werden zum Beispiel die Nierenparameter untersucht. Alle 1 bis 2 Jahre wird der Augenhintergrund untersucht, jetzt bezogen auf die mikrovaskulären Schädigungen, die möglich sind. Die Füße werden untersucht hinsichtlich der Neuropathie und ob hier sich eine Fehlstellung einstellt oder eine Taubheit, ob Wunden vorliegen. Also das wird untersucht und natürlich der Blutdruck sowie die Blutzuckereinstellung. Also das ist auf jeden Fall Teil des DMP-Programms, sowohl bei Typ-1-Diabetes als auch bei Typ-2-Diabetes, wobei ein höheres Risiko vorliegt, wenn der Diabetes jetzt schon länger vorliegt, und bei Typ-1-Diabetes, wenn der Patient über 35 Jahre alt ist zusätzlich und über 50, 55 beim Typ-2-Diabetes. Dazu muss man sagen, die Wahrnehmung, dass Typ-1-Diabetes, Patienten mit Typ-1-Diabetes natürlich auch gefährdet sind hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse, die hat sich verbessert. Also da hatte man früher eher das Gefühl, da muss man nur Insulin ersetzen und sonst ist alles in Ordnung. Aber natürlich, Typ-1-Diabetes ist auch verbunden mit einem erhöhten Risiko und mit einer Übersterblichkeit, sagt man, im Vergleich zu Gesunden, zumindest in bestimmten Altersschichten. Und der Typ-1-Diabetes schützt ja nicht vor Typ-2-Diabetes. Das heißt, wir sprechen da auch vom Typ-1,5-Diabetes. Jemand kann einfach mit zunehmendem Alter, auch wenn der Typ-1-Diabetes immer gut eingestellt war, eine Insulinresistenz entwickeln und all die Charakteristika dazu entwickeln, die jemand sonst nur mit Typ-2-Diabetes hätte, oder sozusagen, wenn er oder sie den Typ-1-Diabetes nicht bekommen hätte, dann einfach als Typ-2-Diabetes-Patient auch hätte. Das heißt, da muss man bei beiden eigentlich gut drauf achten.
Sehr interessanter Punkt, dass man das mal so direkt hört, dass Typ-1-Diabetiker auch das Risiko haben, quasi einen Typ-2-Diabetes noch zusätzlich zu bekommen. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was man machen kann persönlich an den Lebensstilfaktoren, was man ändern kann, um gesünder zu leben und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Was würden Sie denn Personen mit Diabetes noch raten, so als Schlusswort? Was haben Sie noch für gute Tipps?
Also ich versuche alles, was ich meinen Patienten rate, selbst auch zu tun. Also ich versuche da ein gutes Vorbild zu sein und finde eigentlich, dass sich das alles auch positiv auswirkt auf das Gesamtbefinden. Also ich glaube, da profitiert jeder davon und das sagen auch die Daten. Also die Diabetesdiagnose, die ist natürlich erstmal ein Schock. Aber wenn man sich die Daten ansieht, dann sind Diabetespatienten gerade dadurch, dass man auf sie besser Acht gibt und in den DMB-Programmen alles abfragt und Raucherberatung macht und alles, die sind im Endeffekt oft besser versorgt als Menschen ohne Diabetes und haben auch im höheren Alter dann sogar ein besseres Überleben. Das heißt, diese Übersterblichkeit, die man in einem früheren Alter, also gerade wenn man den Diabetes früh bekommt, also sehr früh als Typ-1-Diabetes und im Alter, sagen wir, von 50, 55 Jahren bei Typ-2-Diabetes, die dreht sich irgendwann um, weil einfach langfristig eine gute Versorgung sich dann auch positiv auswirkt. Und das, was halt ein Problem ist für den Patienten mit Diabetes oder die Patientin, ist natürlich, dass man viel selber übernehmen muss an eben der Optimierung des Risikos, was früher, gerade als die Ärzte noch autoritärer aufgetreten sind, quasi auch verwendet wurde als Schuldzuspruch, wenn dann doch jemand eine Komplikation entwickelt hat. Davon kommt man natürlich ab, allein schon deswegen, weil wir es nicht versprechen können, dass bei perfekter Lebensführung gar nichts passiert, weil wir die Mechanismen auch noch weiter untersuchen, so wie eben zum Beispiel im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung. Und andererseits muss man sagen, es ist ja auch motivierend, dass man mit dem Diabetes eine Krankheit hat, wo man sehr viel, sehr positiv beeinflussen kann und doch zwar auch eben dieses genetische Risiko hat, aber den Diabetes erstens gerade in den ersten Jahren auch wieder verlieren kann, also wieder zurückkehren kann in die normale Stoffwechselgesundheit und damit auch alle Risiken sich wieder reduzieren und dass ein Diabetespatient, eine Diabetespatientin bei guter Selbstfürsorge auch sehr gut alt werden kann.
Vielen Dank, Frau Professor Sandrödi, dass Sie uns zu dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Diabetes aufgeklärt haben.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.